Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Und auch herzlich willkommen zur neuen Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt machen und die ich gemeinsam mit Heike Kläffner moderiere. Hallo Heike.
Hallo Caro und hallo an alle, die uns zum ersten Mal oder wieder hören. Wie schön, dass ihr da seid.
Zwischen der letzten und dieser Podcast-Folge habt ihr was ganz Besonderes veranstaltet, nämlich ein Symposium zu 25 Jahre Opferberatung. Und wir haben uns überlegt, wir werden das in zwei Folgen aufteilen. Und heute hört ihr das erste Panel. Wer saß denn auf diesem Panel und worum ging es überhaupt?
Unser Symposium hatte ein ziemlich klares Ziel, nämlich über sowohl rechte, rassistische und antisemitisch motivierte Alltagsgewalt als auch Rechtsterrorismus zu sprechen. Und wir arbeiten ja nach drei Prinzipien, nämlich wir wollen die Opferrechte stärken, wir wollen, dass tatsächlich die rechten Angriffe, rassistische Gewalttaten und antisemitische Gewalttaten auch Konsequenzen haben, also Konsequenzen durchsetzen ist das Schlagwort. Und ganz zentral, natürlich müssen und wollen wir der Normalisierung von Rassismus, Antisemitismus und den Narrativen der extremen Rechten entgegentreten. Und gerade weil wir wissen, dass in diesem Jahr eine weitere Ausweitung der Gefahrenzonen droht, ja, das sehen wir ja auch im Zuge der Kommunalwahlen, der Europawahlen hat es viele rechte Angriffe gegeben und seit den Wahlerfolgen der AfD sowohl bei den Europawahlen als auch bei den Kommunalwahlen sehen wir eben vielerorts, oft auch im Zusammenspiel mit Public Viewings bei der EM, rassistische Angriffe, die in einem gesellschaftlichen Klima entstehen, was wir eigentlich nur noch als Ermöglichungs- und Befürwortungsstruktur für Rassismus und Antisemitismus sehen können und müssen. Und das erste Panel des Symposiums stand unter dem Motto »Wieder die Unsichtbarkeit zur Bedeutung der Erfahrung von Angegriffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt« in Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs. Und wir hören als allererstes die Keynote von Professorin Theresa Kuluma-Beck, eine Soziologin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, die in Thüringen als schwarze Frau aufgewachsen ist.
Als Gewaltsoziologin habe ich mich lange mit Kriegen und Konflikten, Bürgerkriegen anderswo in der Welt beschäftigt. Und eine wichtige Einsicht, die ich in dieser Forschung gewinnen konnte, war die, dass Gewalt, wenn sie im Alltag präsent ist, Gesellschaften radikal verändern kann, das wissen wir alle, aber nicht nur dadurch, dass Dinge kaputt gehen und Leute sterben. Die größten Transformationseffekte erzeugt Gewalt dadurch, dass Menschen mit Gewalt rechnen, sie erwarten und beginnen, ihren Alltag auf diese Gewaltdrohung einzustellen. Also das ist das, wie Gewalt Gesellschaften hauptsächlich verändert. Und diese Veränderungen können weitreichend sein. Beispielsweise werde ich gleich auch noch am Ende noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn große Teile der Bevölkerung das Gefühl bekommen, sie müssen für ihre eigene Sicherheit Selbstverantwortung übernehmen. Dann sind wir irgendwie in einem anderen Kontext als das Staatswesen, das wir so gewöhnt sind. In diesem Vortrag möchte ich dem Phänomen der Unsichtbarkeit von Betroffenen, angegriffenen rechter Gewalt nachgehen, das ein bisschen ausleuchten aus einer soziologischen Perspektive und die Relevanz dieser Angriffe in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext diskutieren. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass diese Unsichtbarkeit darauf zurückzuführen ist, nicht zuletzt, dass die Sichtbarkeit von Angegriffenen stört. und zwar gesellschaftlich. Nicht nur, weil sie irgendwie Arbeit verursacht bei Behörden, sondern weil sie so ein Knirschen verursacht. Die Sichtbarkeit von Gewaltbetroffenen macht darauf aufmerksam, dass das Bild, das die Gesellschaft sich von sich selber macht, die Geschichte, die sie über sich selbst erzählt, brüchig ist, dass zwischen Ansprüchen und Realität eine Lücke klafft oder auch mehrere. Und diese Lücken, die will ich im Folgenden ein bisschen ausleuchten. Vieles davon betrifft auch Gewaltphänomene, die nicht in der Arbeit in Ihren Beratungsstellen auflaufen. Aber im letzten Teil werde ich dann versuchen, noch ein bisschen genauer darauf einzugehen, was eigentlich die Sichtbarkeit rassistischer, antisemitischer und rechter Gewalt im Kämpfen um diese Sichtbarkeit heute auf dem Spiel steht. Also, warum stört die Sichtbarkeit von Betroffenen rechter Gewalt? Sie widerspricht dem Bild, das die Gesellschaft von sich selber macht. Das hatte ich schon gesagt. Gegenwartsgesellschaften erzählen sich als, oder die Gegenwartsgesellschaften des sogenannten Westens erzählen sich selbst als modern und offen und demokratisch. Und ein ganz wichtiger Teil dieser Erzählung ist auch, dass Gewalt im gesellschaftlichen und sozialen Miteinander, vor allen Dingen aber auch im politischen Miteinander, keine Rolle mehr spielt. Im Hintergrund hat das was mit aufklärerischen Idealen und der Französischen Revolution und so zu tun. Das können wir hier kurz beiseite legen. Gewaltsame gesellschaftliche Verhältnisse haben dieser Vorstellung nach, sind etwas, was irgendwie in frühere Zeiten gehört oder vielleicht in andere Weltgegenden, die noch nicht so modern und noch nicht so aufgeklärt und entwickelt sind wie wir selbst. Die modernen Gesellschaften der Gegenwart sind zivilisiert. Und das heißt eben, dass Gewalt weitgehend überwunden ist im gesellschaftlichen Alltag und eben im politischen Umgang. Sie sind in ihrem Innern befriedet, das ist die Vorstellung, Konfliktbearbeitung läuft anderswo, man duelliert sich nicht mit dem Nachbarn und man verfolgt oder verprügelt auch nicht seine politischen Feinde. Und das ist alles nicht trivial, weil das einer der wichtigen Gründe ist, warum diese modernen, demokratischen, aufgeklärten Gesellschaften sich anderen Gesellschaften überlegen fühlen können. Hier ist es eben nicht so wie in. Und in diesem so wie in spielt diese Idee, geht es nicht nur um wirtschaftliche Entwicklung und so weiter, sondern eben auch um die Idee befriedeterer gesellschaftlicher Verhältnisse. Sobald man genauer hinschaut, sieht man natürlich, dass dieses Bild brüchig ist. Das stimmt, dass der gesellschaftliche Umgang im Alltag gewaltärmer geworden ist. In der Schule wird nicht mehr geschlagen, in der Familie nur noch sehr viel seltener. Aber abhängig vom Alter, der sozialen Schicht und dem Geschlecht ist doch Gewalt oder zumindest die Drohung mit Gewalt für gar nicht wenige Menschen selbstverständlicher Teil der Lebensrealität. Und außerdem gab es natürlich, während all diese Ideale und Vorstellungen gepflegt wurden, auch einen kontinuierlichen Aufbau von Gewaltfähigkeit. Also an Waffentechnologien wurde immer weiter geforscht, und gerade in den westlichen Gesellschaften, während man sich selbst als besonders friedfertig und gewaltavers erzählt hat. Was stimmt, ist, dass insgesamt Menschen sensibler geworden sind für Gewalt. Gewalt wird eher problematisiert. Deswegen sind Fragen von Legitimität oder Illegitimität von Gewalt wichtig geworden. Aber trotzdem hält sich dieses Bild, dass es eben nicht nur um Gewaltkritik geht, sondern auch irgendwie um ein echtes Weniger an Gewalt, ein substanzielles Weniger an Gewalt. Und dieses Bild ist ja nicht nur in politischen Diskursen verbreitet, sondern auch sozusagen bei Alltagsakteuren als so eine Art Selbstverständlichkeit, die zum Bild der Gegenwartsgesellschaft gehört. Wie ist das jetzt möglich? Also sozusagen dieses Auseinanderklaffen zwischen dieser Selbsterzählung, die doch breit geteilt ist, und dem, was man sieht, sobald man versucht, das empirisch so ein bisschen aufzuschlüsseln. Das ist möglich, weil die Vorstellungskraft der Gesellschaft sehr gut darin ist, tatsächlich beobachtbare Gewalt, also tatsächlich beobachtbares Verletzungshandeln, so zu rahmen und so zu erzählen, dass sie irgendwie doch noch in dieses Bild passt. Drei Strategien sind jetzt im Kontext dessen, worum es in dieser Tagung geht, besonders relevant oder scheinen mir besonders relevant. Die erste Strategie ist unsichtbar machen im engeren Sinne. Also alle möglichen kulturellen Techniken, die dazu führen, dass Gewalt tatsächlich der gesellschaftlichen Wahrnehmung entzogen und zum Verschwinden gebracht wird. Hier spielen Mechanismen der Rahmung und vor allen Dingen Mechanismen des Zählens eine ganz wichtige Rolle. Also indem man Dinge bagatellisiert, muss man sie zum Beispiel nicht in Statistiken erfassen. Solche Techniken beeinflussen, was überhaupt sichtbar werden kann. Das bestätigt ja auch der letzte Bericht Ihres Verbandes, wo zum Beispiel beklagt wird, dass Gewalt oder Angriffe aus verschwörungsideologisch inspirierten Milieus oder von den Reichsbürgern eben nicht als Gewalt von rechts gezählt werden, sondern irgendwie als Sonstiges. Also das verschwindet sozusagen aus der Statistik. Wichtig ist zu verstehen, dass dieses Unsichtbarmachen nicht nur auf Angegriffene angewendet wird, sondern auch auf Angreifer. Das heißt, der Unsichtbarkeit der Opfer steht ein Unsichtbarmachen von TäterInnen gegenüber. Klassisch funktioniert das zum Beispiel durch so bagatellisierende Framings wie, das war eine Jugendsünde, das war ein dummer Jungenstreich, also es hat gar keine Gewalt stattgefunden und deswegen sieht man eben auch nichts. Gibt es auch so im größeren Stil, Soldaten gehen auf Friedensmissionen und nicht in Kampfeinsätze, das wäre so eine ähnliche, sozusagen so ein ähnlicher Mechanismus. Aber zum Beispiel auch Einzeltäter-Narrative sind solche Strategien des Unsichtbarmachens oder zum Verschwindenbringens, weil wenn man Einzeltäter hat, verschwindet sozusagen der soziale Kontext, selbst wenn es tatsächlich jemand war, der alleine gehandelt hat im engeren Sinne, verschwindet der soziale Kontext, der all das ermöglicht. Und sozialer Kontext sind eben nicht nur diejenigen, die vielleicht am Rand stehen und heimlich und wenn es keiner sieht, applaudieren, sondern zum sozialen Kontext entzählen beispielsweise auch mediale Diskurse, die bestimmte Formen von Aggression nahelegen, billigend in Kauf nehmen, vielleicht sogar mehr oder weniger offen dazu auffordern in manchen Medien. Die Arbeit von Beratungsorganisationen ist sehr wichtig, weil Beratungsorganisationen ja auch oft als Monitoring-Organisationen funktionieren, so wie in Ihrer Arbeit auch, weil sie eben diese Unsichtbarkeit aufbrechen und durch Datenproduktion der etwas entgegensetzen, das Sichtbarmachen der Strukturen, die das ermöglicht, also bei Ihnen laufen vor allen Dingen ja die Einzelfälle auf, das wäre vor allen Dingen eine Aufgabe für Journalismus und Wissenschaft. Und diese Arbeit findet ja durchaus auch statt, aber könnte auch noch sich intensivieren oder auch verbreitern. Eine zweite Strategie des Unsichtbarmachens ist Unsichtbarmachen durch Externalisierung. Das heißt, man erzählt tatsächlich stattfindende Gewalt in einer Art und Weise, dass es sich so anhört, als gehört sie gar nicht zu dieser Gesellschaft dazu. Also da hat zwar was stattgefunden, aber das gehört gar nicht zu uns. Das Erste, was einem jetzt in den Sinn kommt, sind sozusagen Fälle, in denen tatsächlich die Angreifenden von anderswo herkommen, wie jetzt im Fall des Angriffs in Mannheim am Wochenende. Es gibt aber auch das sozusagen so ein bisschen kompliziertere Konstellationen. Also bei den NSU-Morden wurde ja von den Opfern, die man als nicht dazugehörende gelesen hat, auf die Täter geschlossen und so praktisch konstruiert, warum das jetzt alles mit uns hier nichts zu tun hat. Also das sind sozusagen Fälle, in denen diese Fremdzuschreibung vielleicht auch noch sozusagen eine Korrelation mit zum Beispiel Staatsbürgerschaftsmerkmalen hat. Es gibt aber natürlich auch die, wo einfach TäterInnen oder auch Opfer aus gesellschaftlichen Zusammenhängen einfach herausdefiniert werden. Also da geht es nicht wirklich um Fragen der Staatsbürgerschaft, sondern es geht darum, wer wird als dazugehörig anerkannt und wer nicht. Also auch StaatsbürgerInnen mit Migrationsgeschichte kann das treffen. Was im Kontext Ihrer Arbeit, finde ich, besonders interessant ist, ist, dass aber dieses externalisierende Narrativ lange auch auf rechte Gewalt angewendet wurde. Nämlich solange man sie als ein ostdeutsches Problem erzählen konnte, das sich an irgendwelchen Rändern ereignet, die gehören zwar irgendwie zum Staatsbürgerkollektiv und auch zum vorgestellten ethnischen Kollektiv, aber irgendwie sind sie Fremde im eigenen Land, die halt die Demokratie noch nicht richtig verstanden haben. Die Effekte dieser Form des Unsichtbarmachens durch Externalisierung, die können in zwei Richtungen laufen. Also einmal in so eine echte Dethematisierung. Es wird einfach nicht mehr darüber gesprochen, wie jetzt im Fall der NSU-Morde. Insbesondere dann, wenn die Angreifenden als Fremde gelten und die Angegriffenen als Zugehörige, sieht man aber auch oft genau das Gegenteil, nämlich Skandalisierung. Also dann gibt es plötzlich sozusagen einen Überschuss an Sichtbarkeit. Und es wird sehr viel gesprochen. oft funktionieren diese Formen des Sichtbarmachens und Unsichtbarmachens sehr vorbewusst. Und Forderungen nach Sichtbarkeit von Betroffenen rechter Gewalt stören diese eigentlich sehr stabil funktionierenden Mechanismen empfindlich, weil eben in diesen Fällen in der Regel klar ist, dass die Angreifer eben nicht von außen kommen. Und seit dem Aufstieg der AfD und ihrer Institutionalisierung in den Parlamenten greift eben auch dieses ostdeutsche Ränder-Narrativ nicht mehr wirklich. Und es ist schon gesagt worden, diese Rahmungen sind jetzt natürlich nicht nur ein Spiel mit Worten, sondern es geht tatsächlich um Menschenleben. Eine dritte Strategie des Unsichtbarmachens ist Unsichtbarmachen durch Legitimierung. Am Anfang hatte ich schon gesagt, dass moderne Gesellschaften nicht gewaltlos sind, sondern dass sie vor allen Dingen sensibler auf Gewalt reagieren. Sie sind gewaltkritischer, deswegen spielen Diskurse um Legitimität oder Illegitimität von Gewalt eine wichtige Rolle. Und es gibt sozusagen einen Akteur, der in besonders unter Druck steht, was all diese Legitimierungsfragen betrifft. Und das ist nämlich die Instanz, die in der Vorstellung dieser modernen Gesellschaft eigentlich als einzige befugt ist, wirklich Gewalt legitimerweise auszuüben, und das ist der Staat. Es gibt so eine gewisse Neigung, ich verzichte jetzt auf die empirischen Beispiele, Gewalt, die als legitim verstanden wird, wird oft gar nicht mehr als Gewalt wahrgenommen. Also das merken Sie zum Beispiel deutlich in so Debatten um Polizeigewalt, das sozusagen in Frage, also man sieht empirisch Verletzungshandeln, aber es gibt dann sozusagen diese Argumente, das ist ja einfach die Arbeit, die zu tun ist, und deswegen ist es keine Gewalt. Also sozusagen diese Form auch der Wahrnehmung, nicht nur der Erzählung, die sind relativ gut eingerastet. Interessant ist jetzt, dass die Legitimität dieses Monopols der Gewalt in den politischen Vorstellungen nicht zuletzt dadurch begründet ist, dass der Staat Gewalt ausüben darf, weil er dafür Schutz verspricht. Also das Schutzversprechen des Staates ist eine der zentralen Legitimationsgrundlagen moderner Staatswesen. Menschen geben persönliche Autonomie ab, sie verzichten darauf, Konflikte selbst auch mit Gewalt zu lösen, und bekommen im Gegenzug sozusagen den Schutz staatlicher Institutionen, der zunächst versucht wird, durch Recht zu organisieren, der aber, wenn es hart auf hart kommt, eben auch durch Sanktionsmittel, zu denen Gewalt gehört, durchgesetzt wird. Der Staat verspricht Schutz nicht nur vor äußeren Feinden, sondern auch im Falle innerer Konflikte und vor Angriffen im Innern. Jetzt ist völlig klar, dass der Staat natürlich nicht in jeden privaten Streit eingreifen kann, aber mindestens dort, wo Gewalt in der Öffentlichkeit stattfindet und Prinzipien angreift, die nicht nur die öffentliche Ordnung im polizeilichen Sinne betreffen, sondern tatsächlich die politische Ordnung, und das ist eben bei Gewalt von rechts, bei rassistischer Gewalt, bei antisemitischer Gewalt immer der Fall. Das sind Angriffe, in denen immer auch die Prinzipien getroffen sind, auf denen diese demokratische Ordnung gründet. Immer dann müsste es eigentlich klar sein, dass staatliche Stellen gefordert sind. Und genau das löst sich aber, dieses Schutzversprechen löst sich nicht ein. Für manche ist das seit Geburt selbstverständlicher Teil ihrer Lebensrealität. Was wir in der aktuellen Situation beobachten, ist, dass dieses Problem zunehmend aber auch Menschen trifft, für die es bisher plausibel war, dass das Schutzversprechen des Staates für sie vollumfänglich gilt. Also politisch Aktive, zivilgesellschaftlich Aktive, die gar keinen marginalisierten Gruppen oder marginalisierbaren Gruppen zugehören. Aus meiner Sicht liegt hier wirklich ein sozusagen Transformationspotenzial, was das Verhältnis von Bevölkerung und Staat, von Bürger und Bürgerinnen und Staat und dem sozusagen Verständnis der Gesellschaft selbst betrifft. Denn wo Menschen sich Gewalt ausgesetzt sehen und von staatlichen Institutionen alleine gelassen fühlen, wo sie vielleicht sogar damit anfangen, darüber nachzudenken, wie sie für ihren eigenen Schutz sorgen können, steht die Legitimität des Gewaltmonopols und damit die Legitimität des Staates selbst in Frage. Und das ist sozusagen ein normatives Problem, es ist aber auch ein praktisches Problem. Ich war in den letzten Wochen und Monaten, habe ich immer mal wieder in unterschiedlichen aktivistischen Zusammenhängen so Formulierungen gehört wie, wir müssen jetzt einfach uns gegenseitig schützen. Und das stimmt. Aber das verändert eben was das hier für eine Form des Zusammenlebens ist, wenn man tatsächlich anfängt, das organisatorisch anzugehen. Unsichtbarkeit würde ich als politische Soziologin, also als Soziologin, die politische Soziologie macht, formulieren: Unsichtbarkeit von Gewaltbetroffenen, unsichtbar machen von Gewalttätern, erzeugt im Effekt, wenn es sozusagen quantitativ sich so ausbreitet, wie wir es jetzt beobachten, Staatsferne in unterschiedlichen Milieus. Und das ist natürlich nochmal besonders einschneidend bei den Akteuren, die sich ja eigentlich als zum Beispiel politische oder zivilgesellschaftliche AktivistInnen für das Gemeinwesen einsetzen. Wie fügt sich das jetzt, und damit möchte ich schließen, in den aktuellen Zusammenhang ein? Wenn ich jetzt zurückblicke auf diese 25 Jahre, sehe ich doch Veränderungen. Lange Zeit wurde rechte Gewalt, Gewalt von rechts, als so ein Randphänomen erzählt. Und weil die TäterInnen von sozusagen am Rand waren, waren dann auch die Opfer bestenfalls von mäßigem Belang. Es ist klar, dass diese Erzählung nicht mehr funktioniert. Es ist aber auch klar, dass sich die Situation der Angegriffenen verändert hat. Also nicht die persönliche Situation notwendigerweise, aber die gesellschaftliche Einbettung der Getroffenen. Immer häufiger trifft es Menschen aus der vielbeschworenen Mitte der Gesellschaft, Menschen, die in ihrer Erscheinung und ihrer Lebensweise keiner der typischen Zielgruppen, der bisherigen typischen Zielgruppen rechter Angriffe zugehören. Gleichzeitig hat sich der gesellschaftliche Status vieler Angehöriger dieser traditionellen Zielgruppen von rechter Gewalt in den letzten 20 Jahren sehr, sehr deutlich verändert. Das heißt, die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in der Bundesrepublik 1999 und dann nochmal 2014, die waren alles andere als perfekt, aber sie haben dazu geführt, dass sich das Verhältnis von Menschen mit Migrationsgeschichte zu diesem Staat radikal verändert hat. Inzwischen gibt es mindestens 2 Generationen von Menschen, die aufgewachsen sind und sich selbstbewusst als politische Subjekte verstehen und die gleichberechtigte Teilhabe auf Gestaltung gesellschaftlicher und politischer Prozesse ganz selbstverständlich einfordern, die Millennials und die Gen Z. Und die fortschreitende Liberalisierung von Normen der Lebensführung hat Ähnliches für die LGBTQI-Plus-Community getan. All das hat nicht dazu geführt, dass die Gewalt verschwindet oder dass sie individuell weniger schlimm ist. Aber anders als noch in den 90er Jahren können die Angreifer heute nicht mehr darauf zählen, dass die Angegriffenen in der Vereinzelung verstummen. Es gibt diese Infrastrukturen, es gibt diese Formen der Organisation, es gibt Repräsentation der bedrohten Gruppen an den Orten, wo gesellschaftliche Verantwortung gebündelt ist, auch in der Politik. Und das ist ein großer Unterschied zu der Situation noch vor 25 Jahren. Heute ist es viel wahrscheinlicher, dass Betroffene, also das passiert nicht in jedem Fall, aber sozusagen es ist einfach viel wahrscheinlicher, dass es möglich wird, dass Betroffene in der Öffentlichkeit hörbar werden. Und vor allen Dingen, dass sie sich dabei nicht nur als Opfer von Gewalt präsentieren. Und Opfer ist ja immer so eine Rolle, die mit sozusagen so Passivität verbunden ist, sondern dass sie sich als politische Subjekte präsentieren, die etwas einfordern und die Ansprüche formulieren. Und deshalb, und das ist meine Schlussfolgerung, sind all diese Vorgänge heute ganz klar eingebettet in eine Konfliktkonstellation. Das ist ein gesellschaftlicher und ein politischer Konflikt. Und im Herzen dieses Konfliktes steht die Frage nach der Zukunft der pluralen Gesellschaft. Das heißt, auf der Seite der Angreifer werden Vorstellungen und in jedem Angriff, so würde ich das lesen, transportieren sich Vorstellungen von einer Bundesrepublik, die um ethnonationalistische Vorstellungen und Kriterien herum organisiert ist. Das kann durchaus die Anwesenheit von Leuten einschließen, die nicht zur ethnonational dominanten Gruppe gehören. Die sind dann aber eben nicht in einer dominanten Position. Und auf die Seite der Angegriffenen repräsentiert Vorstellungen pluraler Demokratie die Idee einer Bundesrepublik als ein Ort der vielen, wo Menschen mit sehr unterschiedlichen Familienbiografien und Lebensentwürfen nicht nur nebeneinander leben, sondern tatsächlich politische und soziale Realität gestalten. Insofern würde ich sagen, dass diese Angriffe nie nur Angriffe auf Einzelne sind und von einer sozusagen von einzelnen Personen ausgeführt werden, sondern es sind Angriffe auf das Projekt einer pluralen Demokratie, das es seit den vielleicht späten, also sagen, das aus den sozialen Bewegungen in den 90ern so Fahrt aufgenommen hat und den stärksten Ausdruck, vielleicht politischen Ausdruck, fand in diesem Merkelschen "Wir schaffen das" und seitdem radikal unter Druck geraten ist. Weil es ein Angriff auf das Projekt der pluralen Demokratie ist, wäre es aus meiner Sicht nötig, dass in dieser Weise auch auf diese Angriffe reagiert wird. Also Fürsorge, Beratungsarbeit, Heilung auf der individuellen Ebene, aber auf der politischen Ebene eigentlich ein klares Bekenntnis dazu, was eigentlich man sich in der Politik als Zukunft für dieses Staatswesen vorstellt. Was es bräuchte, aus meiner Sicht, wäre Förderung von Projekten, Aktivitäten, gerade in dieser schwierigen Situation, die daran arbeiten, dieses Zusammenleben unter vielen zu gestalten, möglich zu machen. Gerade seit den Angriffen der Hamas und dem Krieg in Gaza kann man sehen, was das für eine schwierige Aufgabe ist, Räume zu schaffen, die unterschiedliche Geschichten, unterschiedlichen Schmerz halten können. Das ist sozusagen eine Situation, die ist neu und man müsste die Akteure darin unterstützen, die daran arbeiten, dass wir alle das lernen können. Was mich besorgt, ist, dass stattdessen insbesondere in der öffentlichen Wahrnehmung die Aufmerksamkeit sehr stark auf Politiken der Repression und nicht auf Politiken der Ermöglichung von Dialog liegt. Ja, was ich mir wünsche, wäre tatsächlich dieses Bekenntnis zu einer pluralen Demokratie, das sich eben übersetzt in Worten, aber eben auch in politisches Handeln konkret und klein-klein. Ich weiß, dass das alles immer auch noch stattfindet, aber aktuell ist der politische Diskurs eben von einer anderen Wahrnehmung dominiert. Und das hilft am Ende tatsächlich der Demokratie nicht, egal ob man die für plural, sie als plural im engeren Sinne imaginiert oder vielleicht ein bisschen klassischer.
Und nach dem Impulsvortrag von Theresa Kloma-Beck folgt die Diskussion zu ihren Thesen, aber auch eben zu den Erfahrungen der Speakerinnen. Und ihr hört jetzt Said Idris Hashemi. Er hat am 19. Februar 2020 in Hanau seinen Bruder Nasser Hashemi verloren. Und er hat vor kurzem ein Buch über das rassistische Attentat veröffentlicht, Der Tag, an dem ich sterben sollte. Er ist und er spricht als Hinterbliebener und Überlebender des Attentats. Dann hört ihr als Speaker auch Professor Gideon Botsch. Er leitet die Emil-Julius-Kumbel-Forschungsstelle zu Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum an der Universität Potsdam. Auch mit auf dem Panel war Gilda Salbi, die ihr auch gleich hört. Sie ist die Autorin des Buchs, das vielleicht einige hier schon kennen, nämlich "Wie wir uns Rassismus beibringen". Sie ist Journalistin und Ärztin. Und das Panel, das ist wichtig zu sagen, wurde moderiert von Elena Kuntidou. Sie ist Geschäftsführerin der Neuen Deutschen Medienmacherin.
Los geht es, wie Heike schon gesagt hat, mit Said Idris Hashemi und er spricht über die Erfahrungen der letzten 4 Jahre.
Das Thema Sichtbarkeit war ja bei uns in Hanau auch ein sehr, sehr großes Thema gewesen, vor allem am Anfang 2020, wo ja auch die Corona-Pandemie kam und Hanau gar kein Thema mehr war, gab es Medienstrategien, wie wir es geschafft haben, mit der Hilfe von Journalistinnen und Journalisten Hanau wieder zum Thema zu machen, Erinnerungspolitik zu schaffen, beziehungsweise eine neue Erinnerungskultur in Deutschland mit zu gestalten. Das sind so Sachen, die wir von Menschen gelernt haben, die schon vorher davon betroffen waren, von Initiativen, Organisationen. Ich meine, Hanau ist nicht zum ersten Mal passiert. Vermutlich wird es auch nicht zum letzten Mal sein. Aber was wir geschafft haben, ist gemeinsam mit dem Hashtag #SayTheirNames eine neue Erinnerungskultur zu schaffen. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich jetzt auch hervorheben würde, ist, dass ich ein Blick hinter die Kulissen bekommen habe. Egal, ob das jetzt Kommunalpolitik ist, Landespolitik oder Bundespolitik ist. Was mich nochmal bestätigt hat in dem und was meine Erfahrung war, ist, dass man wirklich aus der Gesellschaft heraus, ich würde jetzt nicht sagen, große Veränderungen hervorbringen kann, aber zumindest so ein Steinchen ins Rollen bringen kann, indem man einfach den Druck aufrechterhält auf die Politik. Das war eine Sache, die wir die letzten 4 Jahre gelernt haben und die wir auch in verschiedensten Themen auch bewiesen haben, das zu schaffen.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie haben mit sehr vielen Menschen und sehr vielen politisch Verantwortlichen gesprochen. Wo hattet ihr das Gefühl, gehört zu werden? Und wann hattet ihr das Gefühl, das sind jetzt Sonntagsreden, ihr werdet nicht wirklich gehört?
Naja, ich würde jetzt behaupten, dass eigentlich die meisten zugehört haben. Fast alle Politikerinnen, die uns in Hanau besucht haben, haben uns zugehört, haben sich hingesetzt, haben sich auch meistens Zeit genommen. Was daraus folgt, ist dann, glaube ich, eine andere Frage. Ich bin der Meinung, dass fast alle Reden vom Politiker irgendwie gefühlt Sonntagsreden sind. Wir haben das, was wir mit Hanau erreicht haben, haben wir auch meistens, muss man sagen, aus eigener Kraft herausgeschafft. Aus der Zivilgesellschaft heraus haben wir versucht, etwas zu verändern. Es war wenig da gewesen, was von der Politik kam. Ich meine, es wurde ja vorhin auch erwähnt, unser Bundespräsident, Herr Steinmeier, hat ja am ersten Jahrestag gesagt gehabt, dass die Aufklärung die Bringschuld des Staates ist. Und auf diese Bringschuld warten wir nach über 4 Jahren immer noch.
Herr Professor Dr. Botsch, was schwingt bei Ihnen jetzt noch aus dem Impuls nach?
Der Aspekt der Unsichtbarkeit ist natürlich der zentrale. Ich denke, es ist ja auch genau der dieses Forum hier am meisten beschäftigt, nämlich diese Dinge aus der Unsichtbarkeit zu holen. Die eine Seite ist die Isolation derjenigen, die Opfer solcher Taten geworden sind, aufzubrechen, die Unterstützung, die nicht immer dazu führen kann, dass man die Tat und die Opfer aus der Unsichtbarkeit holt. Dafür gibt es bestimmte Gründe. Manchmal wird man sich dafür entscheiden, das lieber nicht zu tun. Zum Beispiel bei einem unsicheren Aufenthaltsstatus oder so. Ne? Aber die andere Seite, und ich glaube, einer der anderen großen Erfolge dieser Arbeit der letzten 25 Jahre, ist da die Perspektive deutlich gewandelt zu haben. Der erste Verein, der sich dem gewidmet hat bei uns in Brandenburg, die Opferperspektive, hat ja genau diesen Begriff auch aufgegriffen. Und auch wenn wir heute vielleicht den Opferbegriff ein bisschen kritischer sehen würden, finde ich, hat er doch diesen Perspektivwechsel. Und ich denke, das ist ja auch das, was Hanau auszeichnet, dass wir hier, wenn ich es richtig sehe, nach der Unsichtbarkeit, die wir während der NSU-Morde gesehen und erlebt haben und die ja versucht worden ist von dem Kollektiv derjenigen, die sich davon zu Recht betroffen fühlten, weil angegriffen fühlten. Das hat zwar eine gewisse Entwicklung gegeben, aber ich denke, der Durchbruch an diesem Punkt, trotz der widrigen Umstände der Pandemie und der Isolation und Vereinsamung aller Menschen in der Pandemie, das ist tatsächlich, denke ich, zu einem großen Teil das Verdienst eurer Initiativen mit Hanau. Ich glaube, das ist tatsächlich wahrscheinlich auch ein Meilenstein in der Auseinandersetzung, dass euch das gelungen ist. Darüber wird man noch lange reden.
Sie haben letztes Jahr das Band herausgegeben, Rechte Gewalt, aktuelle Analysen und zeithistorische Perspektiven auf das Land Brandenburg. Welche Erkenntnisse über die Dynamiken, Entstehungsformen von rechter Gewalt lassen sich exemplarisch in Brandenburg denn aufzeigen? Und sind sie auch für ganz Deutschland gültig womöglich?
Sie sind nicht für ganz Deutschland gültig, aus 2 Gründen. Die Erfahrungsausschichtung im ostdeutschen Bundesland ist anders als in einem westdeutschen Bundesland. Auch die Aufmerksamkeit und Aufarbeitung. Ich denke, wenn wir mit derselben Wachsamkeit, die sich nach 10, 15 Jahren in manchen ostdeutschen Bundesländern eingestellt hat, auf die Ereignisse in westdeutschen Bundesländern bis 1990 gucken würden, würden wir ein ganz anderes Ausmaß, eine ganz andere Dimension von namentlich rassistischer Gewalt, aber auch antisemitischer Gewalt und auch anderen Gewaltformen sehen und erkennen. Man merkt es ja jetzt manchmal schon, wo bestimmte Hausbrände dann eben doch man genauer hinguckt und sieht, war das ein Brandanschlag? Und wenn, war es ein rassistischer Brandanschlag in westdeutschen Bundesländern? Also ich denke, da werden wir sicherlich auch noch einiges erfahren Einiges aber auch nicht mehr erfahren, weil es diese Öffentlichkeit, diesen Druck nicht mehr gab. Uns ist es tatsächlich schwer gefallen, das sage ich ganz ehrlich. Wir hatten ja tatsächlich die Idee, den Anspruch, dass wir eine Zwischenbilanz dessen, was sozusagen unter der Chiffre Recht oder rechtsextreme und rassistische Gewalt in Brandenburg verhandelt wird, dass wir da eine Zwischenbilanz ziehen können. Und ich war selber ein bisschen erstaunt, dass wir eigentlich sagen mussten, an dem Punkt sind wir offensichtlich noch nicht. Das ist zum Teil einfach auch die schiere Fülle des Materials. Wenn Sie sich den Sammelband angucken, dann bleibt er eben doch an vielen Punkten exemplarisch. Und ich denke, das ist nicht unser Versagen, sondern es ist einfach, dass wir an dem Punkt noch nicht sind. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Perspektiven auf diese Geschichte ja mindestens dreifach sind. Eine allgemeingesellschaftliche Perspektive, die sehr stark auch staatliche Akteure mit in den Blick nehmen muss. Eine Perspektive, die Betroffenen der Gewalttaten thematisiert. Jetzt haben wir in Land Brandenburg gerade bei den Tötungsdelikten und gerade bei den Tötungsdelikten, die sozusagen in den staatlichen Statistiken nicht aufgetaucht sind bis vor kurzem oder bis vor einiger Zeit, haben wir sehr viele Fälle, die nicht rassistisch sind, sondern die sozial Schwache treffen. Gruppe, die ich sage das jetzt mal so etwas flapsig daher, ne? Eine Gruppe, die ja die schlechte Lobbys hat, die sowieso sozial isoliert ist, deswegen oft nicht auftaucht. Das nachzuzeichnen wird sehr schwer, vor allem wenn man die Perspektiven von Betroffenen und ihren Angehörigen einbeziehen will. Und für uns an meiner Forschungsstelle ist es immer auch besonders wichtig, dass wir darüber nicht vergessen, dass es ja eben auch eine Täterseite gibt. Und wir gucken ganz spezifisch durchaus auf die Täter, die wirklich nicht nur rassistisch motiviert, antisemitisch motiviert, rechtsextrem motiviert sind, sondern auch rechtsextrem rassistisch und antisemitisch organisiert sind, also auf die Akteure, die das wirklich reinspielen. Das ist vielleicht tatsächlich eine Gemengelage, die es uns schwer gemacht hat, hier eine wirkliche Bilanz zu ziehen. Trotzdem empfehle ich Ihnen allen den Band. Wir sind schon stolz auf den, auch auf unsere Co-Autorinnen und Co-Autoren. Aber er hat einem noch nicht den Punkt gebracht, mit dem wir eigentlich gerechnet hatten.
Gilda, was schwingt bei Ihnen nach dem Impuls? Ich meine, diese historischen Kontinuitäten und die Erzählung einer Gesellschaft spielt ja auch eine ganz große Rolle in Ihrem Buch.
Also ich habe tatsächlich zwei Punkte, diese Externalisierung und die Frage der Legitimierung, der Unsichtbarmachung. Und dann auch, dass diese Gesellschaft immer noch nicht entschieden hat oder dieser Staat, dieses Land nicht entschieden hat, wirklich eine Einwanderungsgesellschaft zu sein. Also es gab schon 5000 Triggerpunkte allein bei dem Satz, wir schaffen das, aber es sind nicht mal, wir wollen das. Also nur, oh, okay, wir schaffen das. Und die Gesellschaft ist einfach immer noch nicht an dem Punkt, dass sie sagt, wir sind ein Land, wo die Herkunft keine Rolle spielt. Faktisch ja, und das ist sozusagen die Aufgabe der Zivilgesellschaft. Sie muss sich um all das kümmern, jetzt Hanau-Initiative, ganz, ganz krasses, perverses Beispiel dafür, dass dieser Staat diese Sache, diesen Umstand nicht anerkannt hat. Und wenn der Staat sagen würde, und auch dazu gehören Politik, da gehört es an die Medien, die Art und Weise, wie wir sprechen, die Art und Weise, wie wir denken, fühlen, dass wir wirklich eine Einwanderungsgesellschaft sind und nicht alle paar Wochen darüber diskutieren, wer ist deutsch, was sind die Vornamen, wo kommen sie her, das ist doch absurd. Und natürlich passiert dann das, was passiert, dass es Gewalt gibt, dass es Ausgrenzung gibt, dass wir ständig Diskussionen führen und dass der Staat seine verdammten Aufgaben nicht macht und dass die Medien mitmachen und dass die Medien den Staat nicht zur Rechenschaft ziehen. Ich habe jetzt gerade wieder ein Interview mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gehört, Interview der Woche Deutschlandfunk, dann sagt er, Migration ist entscheidend für die Kulturhomogenität in Deutschland. Und der Journalist sagt, ja, wie kriegen wir dann weniger Ausländer rein? Das war seine Antwort darauf. Und sagt, fragen, was meinen Sie denn mit Kulturhomogenität? Was bedeutet denn Kultur? Er muss ja nicht mal sagen, das ist rassistisch. Er muss ja nicht mal sagen, das heißt eigentlich rassische Homogenität. Aber er kann zumindest fragen, was bedeutet das denn? Und nicht mal das wird gemacht. Und das ist voll. Die Medien, die Debatten sind voll von diesen Beispielen. Und das kriegen Leute mit, das nehmen sie unbewusst auf. Und so sind wir da, wo wir heute sind.
Welche sind denn die rassistischen Erzählungen, die in Deutschland am tiefsten sitzen?
Die und wir. Also das ist einfach historisch gewachsen. Das ist, also für mein Buch habe ich ja recherchiert, da gab es 1890 haben dieselben Debatten geführt wie heute. Also da war es die Slavenflut Und da waren genau diese Debatten, wer darf deutsch werden, wer darf nicht deutsch werden. Und das hat gemündet in das Staatsbürgerschaftsrecht von 1913, wo gesagt wurde, wo gesetzlich festgesetzt wurde, Deutsch ist nur, wer deutsches Blut hat. Und das hat fast 100 Jahre gegolten in diesem Land. Obwohl Deutschland nie ein ethnisch homogenes Land war. Das ist eine Lüge. Das ist eine Erzählung. Das ist nicht wahr. Und alle Menschen, die in diesen 100 Jahren eingewandert sind, wurden immer als nicht deutsch markiert, egal was war. Selbst wenn sie mal den deutschen Pass bekommen haben, was eine Ausnahme war, weil die Behörden waren dazu angehalten, zu gucken, ob sie kulturell dazu passen. Deswegen kann, also diese Gesellschaft ist nicht gewachsen als eine vielfältige Gesellschaft. Und jetzt sehen wir, was das bedeutet. Das bedeutet Gewalt, das bedeutet Ausgrenzung, das bedeutet emotionale Gewalt. Und was mir auch ganz wichtig ist, was sehr gern auch gemacht wird von sogenannten progressiven Lagern, dass sie selber nicht sehen, welchen Anteil sie an dieser Debatte haben. Und dass sie selber die rassistischen Narrative, die in ihnen selber sind, und die sind in uns allen, dass man die nicht anguckt, weil dann macht man das Spiel mit. Dann passiert sowas, dass eine grüne Partei diese ganzen rassistischen Narrative durch ihre Politik unterstützt oder die SPD. Die finde ich fast am allerschlimmsten. Weil ich finde, ich habe lieber offene, ich habe das jetzt wieder letzte Woche gemerkt, mir ist lieber sozusagen, wenn Leute wie irgendwie in der konservativen Partei so Kulturhomogenität, damit kann ich arbeiten. Aber wenn mir Leute sagen, nee, ich bin nicht rassistisch und ich finde es voll wichtig, Diversität und so ein Quatsch, damit kann ich nicht arbeiten. Das finde ich total schwierig. Also es geht darum, dass die gesamte Gesellschaft sich hier in Verantwortung sieht und nicht nur, das ist auch eine Externalisierung, wenn man sagt, die sind das Problem, die sind total böse, wir sind moralisch hochwertiger. Also es geht darum, dass die gesamte Gesellschaft sich sieht und nicht nur irgendwie auch das wieder externalisiert auf die bösen Rechten oder so.
Wie lassen sich antisemitische und diese rassistischen Narrative durchbrechen? Wie können wir das schaffen?
Also ich meine, die individuelle Ebene ist natürlich eine Sache. Ich habe selber sehr intensiv an meinen eigenen rassistischen, antisemitischen Narrativen gearbeitet. Ich habe die mir selber klar gemacht. Ich habe die mir aufgeschrieben. So richtig mache ich mit allen Geschichten, an die ich glaube, weil Geschichten, an die wir glauben, sind immer Lügen. Genauso wie, ich bringe da immer das Beispiel, wenn wir aufwachsen, dann lernen wir auch lauter Geschichten, die Lügen sind. Ich bin nicht klug genug, ich bin nicht schön genug. Ich muss fleißig sein, um geliebt zu sein. Also alles Quatsch, alles nicht wahr. Das erste ist Knowledge, zu wissen, was sind die Geschichten, an die ich glaube. Das muss ich mir erstmal klar machen. Und dann muss ich sozusagen immer dankbar sein für jede Situation, wo sie aufkommen, weil dann kann ich mir immer wieder sagen, nein, das stimmt nicht. Nein, das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht wahr. So kann man an eigenen Geschichten arbeiten. In der Gesellschaft ist es ganz natürlich schwieriger. Und trotzdem gehören die Individuen in diese Gesellschaft rein. Das heißt, jede Person muss erstmal bei sich selbst arbeiten. Wir leben in der Gesellschaft an sich selbst arbeiten, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo man mal andere besser machen will. Das ist immer sehr beliebt. Also bei sich selbst anfangen. Und gesellschaftlich, das ist jetzt blöd für den Anfang so einer Tagung, aber ich bin nicht so wahnsinnig optimistisch. Also wie gesagt, so einmal Deutschlandfunk anmachen, Morgensendung, und dann denkst du so, boah, nee, wirklich. Dann ist Ahmad Mansur zum 5000 Mal da und denkst, warum holt ihr nicht mal Leute, die nicht das Narrativ bestätigen, die andere Sachen sagen. Ich kann bei jemandem wie Ahmad Mansur, kann ich alle 10 Sätze, die er sagt, kann ich vorschreiben. Da lernt man auch nichts. Das ist keine neue Erkenntnis. Das ist immer dasselbe und dasselbe und dasselbe. Und deswegen, ja, hat jemand noch eine Antwort? Ich weiß nicht.
Ja, vielleicht auch ein, zwei Worte dazu. Ich glaube nicht, dass es so einen Masterplan gibt dafür. Schön wäre es. Ich denke, ich würde zustimmen, was du gesagt hast. Ich glaube, es hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Viel mit Empathie, sich selbst hinterfragen. Und ich denke, da bringt es nichts, dass jemand mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, du musst dich so und so benehmen und das ist korrekt und das ist nicht korrekt, sondern da muss sich jeder, glaube ich, selbst hinterfragen, was so sein eigenes Knowledge ist, was er selber beigebracht bekommen hat, und ja, sich selbst vor diese Frage stellen. Und damit muss jeder Mensch, ist auch meiner Meinung nach eine Generationfrage. Ich denke nicht, dass wir jetzt irgendwie schaffen, irgendwelche Leute, die Ü60 sind, in irgendwelchen Dörfern jetzt zum Umdenken zu bringen, aber zumindest anfangen damit.
Diese Sichtbarkeit der Betroffenen und der Angehörigen, wie kann eine Gesellschaft die schaffen? Wie kann man diese Erzählung, von der Sie gesprochen haben, wie können wir die verändern?
Ja, das ist irgendwie eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich eher so, nochmal sozusagen so mich versuchen, in einer Metabewegung dem anzunähern. Also die große Ungerechtigkeit besteht ja darin, dass die Sichtbarkeit die Opfer selber herstellen müssen. Also das ist ja sozusagen das strukturelle Unrecht, was in dieser Situation liegt. Es gibt nicht die Gesellschaft, die das macht, sondern diejenigen, die es erfahren haben, beziehungsweise ihre Angehörigen, ihre Verbündeten,
die müssen das machen. Und darin wiederholt sich eigentlich ja immer noch ein zweites Mal und manchmal noch ein drittes Mal und so weiter, diese gewaltsame Struktur, die das alles tatsächlich also im ersten Moment möglich gemacht hat. Ich fürchte, dass daran sozusagen grundsätzlich vorerst nichts zu ändern ist. Was ich beobachte ist, das habe ich im Vortrag ja auch schon gesagt, dass der Umstand, dass rein demografisch es mehr VertreterInnen, potenziell betroffener Gruppen in Positionen mit gesellschaftlicher Verantwortung gibt, dass das einen Unterschied macht. Ich habe erzählt, ich arbeite an einer Universität der Bundeswehr. Diese Universitäten sind intern sehr viel diverser, als man sich das vorstellen mag. Das liegt daran, dass das Militär nicht nur Leute mit völkischen Ideen anzieht, sondern es zieht auch Menschen an, die aus einfachen Verhältnissen kommen und nach sozialem Aufstieg streben. Das heißt, es gibt dort sehr viel mehr Leute, die irgendwie so ähnlich aussehen wie ich oder so eine ähnliche Geschichte haben wie ich. Und ich merke zum Beispiel in meiner eigenen Arbeit, das macht einen Unterschied, dass ich da bin. Und ähnliche, das ist jetzt ein besonders kontroverser Ort, wo ich arbeite, aber auch in jedem Unternehmen, in jeder Organisation macht es einen Unterschied, wenn in den verantwortlichen Positionen Menschen sind, die diese Geschichten teilen und bereit sind, das ist sozusagen kein Selbstläufer, bereit sind, sich unter Umständen selbst in dieser Rolle zu thematisieren. Weil was es natürlich auch gibt, ist, dass es Menschen gibt, die durchaus diese Geschichten teilen, die sich durchaus auch als Teil ihrer persönlichen Erfahrung durchaus auch die Erfahrung gemacht haben, Opfer gewesen zu sein, die sich aber verweigern, in einer öffentlichen Rolle sich in dieser Position ansprechen zu lassen. Das ist sozusagen individuell jeweils selbst, also da gibt es gute Gründe dafür, führt dann aber in der Organisation dazu, dass das dann keine Unterstützung ist für diejenigen, die in einer schwächeren Position sind und vielleicht hier Verbündete gebrauchen können. Also für mich verändert praktisch, und das ist ich bin gar nicht so pessimistisch, ehrlich gesagt, das ist vielleicht sehr soziologisch und kalt. Ich sehe, dass dieses Problem eine demografische Komponente hat. Und in welche Tendenz diese demografische Komponente hat, ist auch klar. Deswegen glaube ich aber, dass es sozusagen diese Solidaritätsstrukturen, die entstanden sind in den letzten Jahren, die werden stärker werden. Das hilft den Einzelnen in den Situationen, aber es wird eben auch die Konfliktdynamik befeuern. Also ich lese es wirklich als eine Konfliktkonstellation. Es wird, wir sagen, Kontexte wie hier werden immer besser darin werden, sich zu organisieren und darauf zu antworten, auf das, was sozusagen, womit sie konfrontiert sind. Die Gegenseite tut das aber auch. Und dann ist man eigentlich auch in einer Konfliktsituation, die typisch ist für viele Einwanderungsgesellschaften. Das heißt, wir sind dann wieder nicht im friedvollen Paradies, aber wir sind immerhin in einer Situation, in der man sozusagen aus der Position sozusagen dieser vereinzelnden Marginalisierung, das ist jetzt meine persönliche biografische Erfahrung, sozusagen immer dieses Alleine-Sein, dass das nicht mehr die dominante Realität ist. Und das wäre schon ein Unterschied, den ich positiv lesen kann.
Ich stimme total zu, dieses Nicht-Allein-Sein-Gefühl ist super wichtig und ist eine riesige Veränderung. Deswegen gibt es ja auch lautere Stimmen, die eben in den Diskurs anders angreifen. Was diese Frage Demografie angeht, bin ich ein bisschen skeptischer. Das war in den USA ja auch so, dass sie gesagt haben, irgendwie jetzt wird die Demografie spielt den Republikanern zu. Und da sieht man jetzt, die Latinos wählen eher republikanisch, auch Schwarze immer mehr. Also das so einfach ist, glaube ich, nicht. Und ich bin auch total kritisch bei diesem Thema Diversität, weil das alleine ändert ja erstmal, genau, also Berliner Polizei, super divers, immer noch die Struktur der Polizei. Und damit immer noch die rassistischen Praktiken und so weiter. Genau, deswegen, ich habe tatsächlich das Gefühl, und das weiß ich aber nicht, ob das sozusagen tatsächlich so stimmt, dass Deutschland einfach immer unattraktiver wird zum Einwandern. Also es ist einfach, ich kenne einige Leute, die inzwischen gegangen sind. Ich weiß, dass viele Menschen nicht mehr kommen. Ich sage jeder Person, die kommen will, tu es nicht, auf gar keinen Fall, nicht nach Deutschland. Und ich glaube, das spricht sich rum. Ich glaube, dieser internationale Ruf, unter dem Deutschland immer noch total, von dem Deutschland total profitiert, so wir sind super tolerant und wir haben unsere Geschichte so aufgearbeitet, das ist extrem wichtig für Deutschland. Das war in den 80er Jahren, kam ja die Sino-Studie, diese sehr bekannte Studie. Da war die erste Reaktion die hat irgendwie gezeigt, dass, ich weiß nicht, drei Drittel der Bevölkerung rechtsextreme Einstellungen haben. Und da kam die erste Reaktion aus der Politik, nee, nicht drüber sprechen, weil das Ausland wird dann was Schlechtes von uns denken. Und das ist also dieser internationale Ruf, und ich, meine einzige Hoffnung ist, dass der sozusagen endlich mal realistischer wird. Aber genau, ich glaube nicht, dass die Demografie da so, aber ja.
Vielleicht kurz nur, um das klarzustellen, die Demografie löst nicht das Problem, ob das eine pluraldemokratische Veranstaltung ist. Die Demografie verändert, wie sich jeder Einzelne in dieser Konstellation sozusagen erfahren oder fühlen kann. Aber ich würde völlig recht geben, dass es natürlich, wenn man in einer Demokratie leben möchte gerne, dann muss daran gearbeitet werden, dass das eine Demokratie ist. Also wenn man jetzt nach UK guckt, dann hat man sozusagen eine nach außen hin, also so eine herkunftsdiverse Regierung, die halt eine supernational oder eigentlich neokolonial konservative Politik macht. Also das Projekt Demokratie muss bearbeitet werden, separat. Daran, also besteht gar kein Zweifel.
Wir stehen ja jetzt vor Kommunalwahlen, Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Gehen Sie davon aus, dass die Situation für die Angegriffenen vor Ort, wird die sich weiter verschlechtern? Was ist Ihr Eindruck?
Ja, das wird der Fall sein. Wir werden in den drei Bundesländern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen engeren Korridor haben. Wir werden weitere Kommunalmandate in großer Zahl haben, die wegbrechen aus dem demokratischen Spektrum, nicht mehr eingebunden sind. Wir haben aber auch genug Politiker und Politikerinnen, die einer der, ich sage jetzt mal so, Berliner Parteien zugehören, die da durchaus nicht hilfreich sind auf der kommunalen Ebene. Im Moment stößt man sich eben politisch an bestimmten Themen gesund. Ne? Das sind Themen wie Gendersternchen, Zuwanderung, Grünbashing. Und man muss jetzt kein Sympathisant oder Mitglied der Grünen sein, ich bin das nicht, aber was da passiert gerade, ist, da geht sehr viel kaputt im Moment. Ne? Da wird sehr viel politisch zerschlagen. Ich glaube, eine Dimension, die vielleicht in der Opfer- und Betroffenenberatung gerade erst ankommt. Ne? Also wir werden das mit Sicherheit erleben, wir erleben es ja jetzt schon. Also wir haben eine kleine explorative Studie gemacht zu den Veränderungen in der Kommunalpolitik unter dem Eindruck nicht demokratischer Kräfte in den Parlamenten. Wir haben versucht, eine nicht repräsentative, aber ausgewogene Anzahl von KommunalpolitikerInnen zu fragen, was eigentlich bei ihnen, wie das eigentlich auf sie wirkt. Und die Ergebnisse waren schon ganz interessant, weil wir schon merken, dass die Kommunalpolitik nicht einfacher wird, sondern sehr viel schwieriger, wenn diese Kräfte vorhanden sind. Das ist vielleicht noch nicht so verblüffend. Aber es heißt zum Beispiel auch, dass es einen Rückzug aus der Kommunalpolitik bedeutet, weil sie anstrengender wird, weil man die Dinge, die man eigentlich erreichen will für seine Gemeinde oder seine Kommune, nicht mehr ohne weiteres erreichen kann, weil man die ganze Zeit gegen eine prinzipielle Abwehrhaltung kämpfen muss. Also das Bild von den konstruktiv in der Kommune mitarbeitenden AfD-Politikern hat sich für uns gar nicht bestätigt. Die mag es im Einzelfall mal geben. Also diese Phantomdebatte, wenn die doch aber mal einen guten Antrag einbringen für die Gemeinde, sollen wir dann dagegen stimmen, spiegelt sich nach unserer Erfahrung sehr selten in den Kommunen, weil meistens kommt von denen gar nichts. Ne? Was dagegen kommt, sind Störmanöver, und die treffen jetzt bestimmte Gruppen ganz besonders. Was uns ziemlich, eigentlich nicht unerwartet ist, aber was uns ziemlich geschockt hat, ist nochmal, wie stark gerade jüngere Frauen in den Kommunalvertretungen sagen, das ist nicht auszuhalten. Das ist für uns persönlich kaum auszuhalten, sich also aus der Kommunalpolitik zurückziehen. Wir hatten ja auch in Brandenburg einen wirklich krassen Fall, der das bestätigt hat, wo eine, glaube ich, 16-Jährige so angefeindet wurde, dass sie tatsächlich gar keine andere Wahl mehr hatte. Ne? Also im Prinzip als zu sagen, ich gehe aus der Kommunalpolitik. Da stirbt Demokratie an ihren Graswurzeln, und das erleben wir im Moment, und ich glaube, wir waren uns noch gar nicht bewusst, was das für Bedeutung hat. Ich teile den Pessimismus. Ich bin eigentlich gar kein pessimistischer Mensch und in meinem Leben kein Pessimist gewesen, aber im Moment vielleicht, ich ahne ein bisschen, dass wir vielleicht ähnliche Gründe dafür haben, aber im Moment bin ich tatsächlich sehr ratlos, wie das weitergeht, und hätte deswegen auch wenig Konzepte. Wobei, auf eines möchte ich hinweisen. Ne? Ich würde das Argument, wir müssen bei uns selbst anfangen, das ist ja irgendwo immer richtig. Und irgendwo ist es auch immer falsch, weil ich schon finde, dass der Spielraum, den wir Akteuren, denjenigen, die den Hass bewirtschaften, einräumen, dass das eines unserer großen Probleme ist. Also das sind Kräfte, die bewirtschaften Hass, das muss man genauso sehen. Die machen damit Geld, die machen damit Stimmen, die kommen damit in Parlamente, die machen damit Karrieren. Sie sind wahrscheinlich auch getrieben von diesem Hass, nehme ich mal an. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie so zynisch sind, dass sie das nicht sind. aber sie bewirtschaften diesen Hass. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich denke, dass wir uns das genau angucken müssen, das nicht aus dem Blick verlieren dürfen, bei allen berechtigten Fragen über strukturellen Rassismus etc., die wir führen sollen, sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, dass es Leute gibt, die das in die Gesellschaft tragen. Gucken Sie sich mal die Einstellungswerte an, die sind ja vergleichsweise immer relativ stabil über die verschiedenen Jahrzehnte, in denen Einstellungen befragt werden. Was ist der Unterschied aktuell? Wir haben das in der Ostbefragung unserer KollegInnen vom FB aus Leipzig sehr deutlich gesehen. Der Unterschied ist gar nicht so sehr, dass sich in den Einstellungen viel verschlimmert und verschlechtert hat. Was der Unterschied ist, ist, dass wir einen aktiven, strategisch an diesen Themen arbeitenden Akteur haben, der flächig vorhanden ist, überall diese Themen reinbringt und damit sehr viel Aufmerksamkeit kriegt. Und um nochmal an die Wir schaffen das Debatte anzuknüpfen und an auch das, was Sie zitiert haben, aus dem, was sozusagen in der Presse uns täglich begegnet. Man konnte das in der Bundestagswahl, in der die AfD das erste Mal in den Bundestag eingezogen ist, sehr deutlich sehen, dass eine Debatte, die eigentlich aus den Medien raus war, Flüchtlingswelle massiv reingetragen wurde, und ich finde einen wirklichen Tiefpunkt des Journalismus in Deutschland, dieses sogenannte Kanzlerduell, wo tatsächlich, ich habe wirklich auf die Uhr geguckt, quasi eine Dreiviertelstunde, vielleicht waren es auch nur 40 Minuten, aber etwa so lange, wie wir heute hier Zeit haben zu reden, die ganze Zeit Zuwanderung, Zuwanderung, Zuwanderung thematisiert wurde, aber immer und nur aus der Kritik, die man dem Volksmund zuschrieb. Ja, wir hatten damals ja noch eine recht lebendige Menschenrechtsbewegung, die dann als Willkommenskultur immer so verhandelt wurde. Also es gab eine Kritik an Zuwanderungspolitik, auch aus einer anderen Richtung. Die fand sich in dieser Dreiviertelstunde nicht. Das gab sie einfach nicht. Ja? Also es wurde die ganze Zeit gesagt, wir müssen noch den Volksmund in dieses Gespräch bringen. Also mich hat danach nicht mehr gewundert, dass wir solche AfD-Werte hatten. Das sind Ermöglichungsräume, und auf solche Ermöglichungsräume muss man gucken, und da muss man meiner Ansicht nach intervenieren, wenn man ein Interesse an unserem Grundgesetz orientierten, an der Menschenwürde, der Demokratie und den Gleichheitsprinzipien orientierten, auch an der sozialen Demokratie orientierte Politik für richtig hält, dann muss man diese Ermöglichungsräume für diese Hassbewirtschafter einengen. Davon bin ich überzeugt.
Dass das so passiert, macht aus meiner Perspektive nochmal darauf aufmerksam, was die Konstellation hier eigentlich ist. Also für mich gehört zu dieser Konstellation, dass es Menschen gibt, die mit einer Hinwendung zu einer tatsächlich sich als plural verstehenden Demokratie, die auf Prinzipien von Gleichheit gründet, die in so einer Konstellation was zu verlieren haben. Viele, die hier sitzen, haben in so einer Konstellation was zu gewinnen. Aber es gibt auch Leute, die sozusagen ihrem subjektiven Empfinden nach etwas zu verlieren haben. Und diese Leute sitzen eben, die diese Empfindung haben, sitzen nicht nur in der AfD. Das ist sozusagen keine Frage politischer Einstellung, sondern das ist sozusagen eine Frage von gesellschaftlicher Situiertheit und von Privilegien, die Menschen haben, die sozusagen diese Logik der Privilegien hat ihre Eigenlogik. Menschen, die sich sozusagen sehr stark demokratischen Werten verpflichtet fühlen, aber sozusagen im Herzen der White Supremacy leben, mit den Privilegien, die damit einhergehen, in Machtpositionen, verteidigen in manchen Situationen eben ihre soziale Position. Selbst wenn das den Werten, für die sie eigentlich stehen, entgegenspricht. Also im Leben von Institutionen kann man das permanent sehr gut beobachten, aber dasselbe gilt auch für die Politik. Also mich wundert tatsächlich vieles, was ich in dem sogenannten demokratischen Spektrum der Parteien sehe, wundert mich nicht, weil ich sehe, dass hier Privilegien verteidigt werden.
Und wir wollen euch einen Teil der Diskussion im Anschluss an das Panel ja auch nicht vorenthalten. Ihr hört jetzt nochmal Nevros Duman von der Initiative 19. Februar und auch Gideon Botsch.
Wir müssen auch unsere Kämpfe ein bisschen Raum geben und die Sichtbarmachung, wenn wir schon über Unsichtbarmachung sprechen und darüber, wer quasi die Deutungshoheit in den Medien hat nach solchen Anschlägen und wie unsere Kämpfe und das, was wir führen, was wir gestalten, was wir aufbauen
und wie viel wir auch dadurch erreichen, wie wir selbst aus immer wieder auch schaffen, das auch in unseren Kreisen in die Unsichtbarkeit zu drängen. Das würde ich gerne sagen, das müssen wir verändern. Also wenn schon eine Mehrheit das schafft, uns in die Unsichtbarkeit zu drängen, trotz allem, was wir machen, müssen wir auch da dagegen halten. Ich meine, Sie haben gesagt, wenn wir uns diesen Raum anschauen, wenn wir uns die Kontinuität von rechter Gewalt anschauen und schauen, was sich alles aufgebaut hat, ich will nicht uns das nehmen lassen und in der Pessimismus quasi irgendwie darin gefangen zu bleiben, weil dann könnten wir mit der Arbeit vor Ort aufhören. Dann könnten wir sagen, okay, die strukturelle Gewalt vom Staat nach einem rechtsterroristischen Anschlag geht die Gewalt weiter, haben sie auch gesagt. Das ist, finde ich, etwas auch, was sehr oft untergeht, weil die Gewalt ist passiert, aber was ist mit dem strukturellen Gewalt staatlicherseits danach? Der Umgang mit Betroffenen solcher Gewalttaten. Diese Gewalt wird oft nicht gesehen und darüber wird nicht gesprochen. Aber ich glaube, das, was wir sichtbar gemacht haben, dass wir uns Räume geschaffen haben, dass wir Räume genommen haben, dass wir auf solchen Tagungen das Betroffene auch selbst sprechen. Es gibt nicht eine Perspektive darin, es gibt viele Perspektiven. Und ich finde, wir sind mittlerweile an einem Punkt gelangt, wo viele, viele, viele betroffene Initiativen miteinander vernetzt sind, sich gegenseitig stärken, sich besuchen, sich Räume öffnen, neue Räume öffnen und Räume einnehmen. Und das möchte ich uns nicht nehmen lassen. Wir haben verdammt viel geschafft, auch trotz staatlicher Gewalt, trotz rechtsterroristischer Gewalt. Und wir sind in ganz vielen Orten und ich finde, dem muss man auch mehr Raum geben, was wir schaffen und um uns auch nicht irgendwie ja, darin zu entmutigen, weiterzumachen, weil wir müssen weitermachen.
Wollten Sie noch gerade was ergänzen?
Ja, ich wollte eigentlich kurz eingehen auf den Appell für Optimismus, den ich eigentlich sehr sympathisch fand und den ich eigentlich sehr schön fand, das zu hören, dem ich mich nicht ganz anschließen kann, weil ich schon meine, dass die Dinge doch manchmal ein bisschen komplizierter liegen. Es deutete sich gerade auch schon ein bisschen an in einigen der Diskussionen. Ich kann von diesem Podium heute nicht runtergehen mit dem Gefühl, dass wir über Antisemitismus nicht gesprochen haben. Und das wäre für mich wirklich skurril in der Wahrnehmung, weil das ist das, was nicht erst seit dem 7. Oktober, natürlich mit voller Wucht, aber im Grunde genommen seit 2019 und insbesondere auch im Rahmen der Pandemie mit großer Deutlichkeit bei uns ankommt. Und ich muss sagen, dass das, was wir in den letzten 7 Monaten erlebt haben, aus der Perspektive, ich würde mal sagen, einer breiten Mehrheit von Jüdinnen und Juden in diesem Land, sich wirklich wie ein Verrat anfühlt, wie ein Verrat an Juden als einer von Jüdinnen und Juden als einer von Antisemitismus, von Verfolgung und von Angriffen betroffenen Gruppe. Ich lasse das so stehen. Ich glaube, das belastet Bündnisse massiv und es wird Folgen haben und Konsequenzen haben für Bündnisse. Ich lasse es so stehen und sage Ihnen, dass es ein Teil meines Pessimismus sehr stark mit ausmacht. Auch das ist nichts, was verloren ist. Kein Kampf ist jemals verloren, aber ich glaube, es ist etwas, um das wir uns aktiv bemühen müssen, wenn wir das wollen. Und wenn wir es nicht wollen, ist das auch ein Signal und auch ein Zeichen.
Ihr sollt natürlich nicht ohne Literaturtipps nach Hause gehen oder ihr könnt weiterlesen. Fangen wir mit Idris Hashemi an. Der Tag, an dem ich sterben sollte, wie der Terror in Hanau mein Leben für immer verändert hat, ist bei Hoffmann und Krampe in diesem Jahr erschienen. Und als weiteres Buch zum Weiterlesen können wir euch sehr empfehlen, das Buch von Gideon Botsch, mit herausgegeben zu Rechte Gewalt in Brandenburg, zusammen mit Gesa Köberling herausgegeben. Und natürlich das Buch von Gilda Saibi, wie wir uns Rassismus beibringen.
Apropos Weiterlesen, ihr könnt gern unseren neuen Newsletter bestellen. Da melden wir uns einmal im Monat bei euch mit wirklich vielen, vielen aktuellen Informationen darüber, was in den Prozessen und Untersuchungsausschüssen, die wir beobachten, passiert, was im Themenbereich NSU-Komplex, rechter Terror und Antifaschismus passiert. Und wir sammeln auch eine Menge Termine für euch, an denen ihr euch selbst beteiligen könnt, also wo ihr selbst aktiv werden könnt. Ihr findet den Link zum Newsletter auch in den Links zum Podcast, aber ist auch ganz einfach zu finden, nsu-watch.info/newsletter. Wir sind für unsere Arbeit auf eure Unterstützung angewiesen. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, geht auf nsu-watch.info/spenden und dort könnt ihr rausfinden, wie ihr uns einmalig oder aber auch monatlich unterstützen könnt. Wir wissen natürlich, dass nicht alle spenden können oder auch wollen, aber wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder auch uns auf Social Media folgt. Und der VBRG ist für seinen Opferfonds auf Spenden angewiesen und dazu hört ihr jetzt einen kurzen Trailer.
Opferhilfefonds.de. 8 Menschen werden hier in Deutschland im Durchschnitt pro Tag Opfer rechter Gewalt. Das sind 2.688 Menschen pro Jahr. Für alle von ihnen hat das Folgen. Körperlich, seelisch, materiell. Wir lassen Betroffene rechter Gewalt nicht allein. Mit dem Opferhilfefonds unterstützen wir, wenn Geld gebraucht wird. Zum Beispiel für Anwaltsrechnungen, Medizin, Sicherheitsvorkehrungen, Fahrtkosten. Und manchmal auch den Grabstein. Um helfen zu können, brauchen wir deine Spende. Aktuell dringender denn je. Denn die Angriffszahlen steigen. Spende jetzt, wenn du Betroffene rechter Gewalt wirksam unterstützen möchtest. Opferhilfefonds.de. Jeder Euro zählt.
Wir sitzen natürlich schon an weiteren Podcast-Folgen. Zum einen, ihr habt es schon geahnt, wir wollen euch auch das zweite Panel des Symposiums zu 25 Jahre Opferberatung nicht vorenthalten. Da geht es um das Spannungsfeld Strafverfolgung, Polizei, Justiz und Opferberatung mit Dr. Doris Liebscher, Asal Kosari, Carlotta Vitale und Antonia von der Behrens. Und wir werden nach dem Urteil im zweiten Prozess zum rassistischen Brandanschlag in Saarlouis 1991, bei dem Samuel Kofi Yeboah ermordet wurde, mit dem Nebenklageanwalt Björn Elberling sprechen.
Und die Episode, an der wir auch gerade sitzen, läuft bei uns unter dem Arbeitstitel Musik als Katalysator für rassistische Gewalt. Wir gucken auf die aktuellen Angriffe, wir gucken aber auch auf die Kontinuitätslinien.
Ganz genau. Und bis zur nächsten Folge findet ihr uns im Netz nsu-watch.info, verband-brg.de. Wir sind auf diversen Social-Media-Kanälen zu finden, @nsuwatch und @rechte_gewalt. Und wir hören uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss, Heike.
Tschüss, Caro, und tschüss an alle. Passt auf euch auf, bleibt stabil.